Auf Schalke kannte der Jubel gestern keine Grenzen, nachdem Neuzugang Edin Dzeko beim 2:2 gegen Lautern nicht nur debütierte, sondern als Joker auch gleich noch traf und mit dafür sorgte, dass die Königsblauen am Ende noch einen Punkt holten. Der Dzeko-Hype auf Schalke ist real, die Euphorie riesengroß, aber ist Dzeko wirklich das fehlende Puzzlestück für den Aufstieg oder am Ende vielleicht sogar ein kleiner Stolperstein? Darüber sprechen wir heute.
Fieberpitch. Der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und Peter Müller, dem langjährigen Sportchef von Funke. Hallo Peter.
Hallo Malte.
Ich grüße dich. Du als Schalker nach Dzekos Traumeinstand mit seinem wirklich sehenswerten Tor. Wie viel Dzeko-Hype spürst du denn gerade bei dir selber?
Ach, ich habe mich gefreut, dass Schalke offenbar noch so eine große Strahlkraft besitzt, dass so ein Weltklasse-Spieler Lust hat, gegen Ende seiner Karriere nochmal hier im Ruhrpott aufzuschlagen. Allerdings bin ich bei dem Wort Hype immer etwas vorsichtig, weil ich habe auch schon zu viel erlebt. Im Fußball allgemein, aber auf Schalke im Besonderen, als dass ich jetzt sagen würde, ja, jetzt ist Dzeko da, jetzt haut Schalke durch. Man hat ja gestern auch wieder gesehen, wie das Spiel ohne ihn war. Und man kann sich nicht darauf verlassen, dass dieser Mann jetzt Tore am Fließband schießt und die anderen wenig machen müssen. Die Mannschaft ist so ausgerichtet, dass sie keinen attraktiven, keinen guten offensiven Fußball spielt, sondern eine stabile Deckung hat, stabile Defensive hat. Darauf, das hat bisher zu Platz 1 gereicht, aber ob das in der Rückrunde weiterreichen wird, wenn man keinen Plan B hat, wenn die Gegner sich auf Schalke einstellen, so wie das Hertha schon getan hat und jetzt vor allem Kaiserslautern nahezu perfekt gezeigt hat, bis auf die Schlussphase, dann könnte es für Schalke 04 natürlich noch sehr, sehr schwierig werden.
Aber wir bleiben erstmal beim Namen Dzeko, bevor wir auf die Auswirkungen seines Wechsels dann auch auf die Mannschaft noch eingehen. Du hast gesagt, ist natürlich schön, so einen Weltstar jetzt auf Schalke zu haben. Er hat sich ja sogar selbst ins Gespräch gebracht. Er hat Miron Muslic angerufen und gesagt, so, Miron, wie wär's? Ich hätte durchaus Bock. Das ist ja auch was, was wahrscheinlich für die Fans dann nochmal die Emotionen und auch die Verbindung zu Dzeko nochmal deutlich stärkt.
Natürlich, sowas lieben Fans natürlich. Und es ist ja auch klar, dass wenn ein solcher Spieler sagt, ich habe Lust, noch mal so ein Projekt mit anzugehen, Schalke in die Bundesliga zu schießen und er sich vielleicht irgendwo, also sagen wir mal, auf der Bank in Florenz einfach unwohl fühlt und sagt, ich will irgendwo noch mal mitmachen, wo Rummel herrscht, wo um mich herum auch Trubel herrscht, wo ich den Fußball noch mal ganz intensiv spüre, dann hat er sich halt für Schalke entschieden, weil er natürlich um sich herum auch ein paar Leute hat, wie den Nationalmannschaftskollegen Kolasinac, wie Katic, den Schalker Abwehrchef. Miron Muslic ist gebürtiger Bosnier. Also da kommt einiges zusammen. Einige Kräfte haben da auch auf ihn eingewirkt. Aber dass er den ersten Schritt macht, finde ich enorm erstaunlich. Und das kommt natürlich super hier an, das ist ja klar. Wenn jemand wirklich im Herzen schon hier hinkommt und sagt, es ging mir nicht ums Geld. Ich fühle mich aber auch so ein bisschen an Hünteler erinnert, an Klaas-Jan Hünteler, eine Schalker Legende, der dann in einem Jahr, in dem er mit Ajax Amsterdam Meister werden konnte, in der ersten Schalker Abstiegssaison unter den furchtbaren Corona-Bedingungen nochmal mithelfen wollte und nochmal nach Schalke gekommen ist, also auch, das war ihm auch eine Herzensangelegenheit. Und da ist Hünteler stark eingestiegen, hat für ganz große Hoffnung gesorgt und hat sich dann verletzt und fiel aus. Und dann war der letzte Grohalm, an dem man sich geklammert hat, war dann abgeknickt. Und da sage ich jetzt mal, der Vergleich ist insofern nicht berechtigt, als dass die Situation ja jetzt eine andere ist. Es ist ja eine freudige Situation. Schalke steht auf Platz 1. Das Projekt ist nicht Klassenerhalt und die Situation ist nicht dramatisch, sondern es steht ja etwas bevor, auf das man sich möglicherweise sehr freuen kann. Aber ich warne davor, jetzt alles wirklich auf Edin Dzekos Schultern abzuladen. Denn wenn der sich mal verletzt, oh je, dann bricht das ganze Konstrukt schon wieder zusammen. Süller ist gerade abgegeben worden oder wird gerade abgegeben in diesen Tagen. Und ich glaube, Schalke ist gut daran beraten, um Dzeko herum noch so ein paar Leute aufzubauen. Ich finde es sehr gut und sehr richtig, dass jetzt auch noch Ljubicic kommt. Und wenn es heißt, da sei man noch an einem weiteren Offensivmann dran, kann ich nur sagen, das ist richtig und wichtig. Denn der Dzeko muss ja auch gefüttert werden. Es heißt immer mit Flanken gefüttert. Darum geht es noch nicht mal, dass man also von links und rechts, von außen immer ständig nur die Bälle reinspielt. Es muss ja auch mal ein Ball aus dem Mittelfeld überhaupt vorne ankommen. Die Querpässe, die abgefangen werden, sind manchmal erstreckend. Es muss ja mal ein Spiel nach vorne stattfinden. Und da hat Schalke enorme Schwächen. Auch der, den ich sehr schätze, den der hohe Verdienste jetzt schon hat, der auch ein sehr guter Kapitän ist, der hochgeschätzte Kenan Karaman, spielt seit einigen Wochen unter seinen Möglichkeiten. Dass er gestern das 2:2 gemacht hat, zeigt natürlich, was für eine Klasse dieser Mann eigentlich hat. Aber auch er schleppt sich seit Wochen so herum und hat keinen großen Einfluss aufs Spiel. Es zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch die letzten Wochen. Auch schon im alten Jahr, dass Schalke unbedingt in der Offensive was braucht.
Kann da Dzeko mal abgesehen von den Toren dann auch auf die umspielenden Spieler so eine abfärbende Wirkung haben, dass allein seine Präsenz die vielleicht schon mal motiviert, noch mehr wieder an ihr Leistungslimit zu gehen? Weil das sind ja dann doch vielleicht so Auswirkungen, die so ein Wechsel dann auch haben kann, einfach als Initialzündung. Der ist jetzt da, ich brauche vielleicht nicht alles selber machen, aber ich habe einen, den ich anspielen kann.
Ja, ich glaube, das ist das Ziel der ganzen Geschichte. Ich glaube, das ist die Idee dahinter, hinter dieser Verpflichtung. Natürlich werden sich kluge Menschen wie Frank Baumann und Miro Muslic und Juri Möller Gedanken darüber gemacht haben, ob es Sinn ergibt, einen Spieler mit 39 Jahren bei aller Weltklasse noch zu verpflichten. Was kann der Mannschaft noch geben? Natürlich Tore, ist das eine, aber ganz sicher seine enorme Erfahrung und seine Ausstrahlung. Auf der anderen Seite des Spielfeldes hat das ja auch geklappt. Loris Karius. Das war eine der besten Entscheidungen überhaupt, diesen Mann noch zu verpflichten. Und das war das fehlende Puzzleteil, was die Schalker Hintermannschaft dann enorm gestärkt hat. Denn wenn mal was durchrutscht bei Kohucay, bei Katic, bei Becker und bei Eiern, da sage ich mal, ohne Karius stünde Schalke schon längst nicht mehr da oben. Dann wäre das Spiel in Berlin auch schon verloren gegangen. Und dieser Effekt ist möglich auch vorne, wenn Dzeko das hält, was er verspricht. Ich glaube schon, dass es funktionieren kann.
Und da muss ja ein bisschen was passieren, weil hinten hast du die Defensive angesprochen. 12 Gegentore in 19 Spielen, das ist eine absolute Hausnummer und das ist auch bei Weitem ja in der zweiten Liga der absolute Bestwert. Aber wenn man vorne eben guckt, 24 Tore in 19 Spielen, ja, das ist ja mal allerhöchstens Liga-Mittelfeld.
Was sind ja, ist ja nicht nur die Torausbeute, es ist auch die Art des Spiels. Du hast eben, wenn es hinten mal klingelt, hast du eben nicht das Gefühl, dass man jetzt mit einer anderen Spielweise als der üblichen Schalker Spielweise diesen Gegner dann bezwingen kann. Weil es fehlt immer so ein bisschen die fußballerische Qualität. Die fehlt. Und wenn der Gegner ähnlich wie Schalke auftritt, dann kann ein Spiel mal 0:1 verloren gehen. Wie zum Beispiel das Hinspiel auf dem Betzenberg gegen Kaiserslautern. Dann verlierst du so ein Spiel 0:1, obwohl sich die Mannschaften neutralisiert haben. Da war es ein Elfmeter, der das Spiel entschieden hat. Und dann geht sowas schief. Was allerdings auch für die Schalker spricht, im Moment konnte man es jetzt wieder sehen, ist, dass die Mannschaft Charakter hat. Sie hat die Moral nicht aufzugeben. Gestern war die Initialzündung natürlich dieser grandiose Treffer von Dzeko. Auch die Art, wie er den macht, ist natürlich Weltklasse. Aber das gibt dann natürlich nochmal einen Ruck. Aber die Mannschaft nimmt das dann auch an. Sie gibt nochmal alles. 5 Minuten länger und Schalke hat die Möglichkeit, 3:2 zu gewinnen. Weil das war nochmal so ein Wind, den die richtig mitgenommen haben, den Dzeko entfacht hat, könnte gut gehen.
Kann aber auch ins Gegenteil gehen, wenn dieser Star-Fokus zu groß wird, sowohl auf dem Platz als auch ja, in der Kabine vielleicht. Jetzt ist Dzeko nicht unbedingt als Stinkstiefel bekannt, aber der ein oder andere Schalker könnte sich ja dann doch schon mal dran gestört fühlen oder davon gestört fühlen, dass zu viel eben auf Dzeko abgewälzt wird. Und
ja, glaube ich in dem Fall nicht. Ich weiß, was du meinst und das stimmt ja auch oft. Es kommt ja auch oft vor in Kabinen. Aber in diesem Fall glaube ich es nicht, weil ich glaube, die Schalker sind einfach froh, dass da jetzt einer kommt. der ihnen ein paar Törchen mitgibt, denn alle wollen aufsteigen. Die sind inzwischen so weit. Du holst ja keinen Dzeko, weil du Fünfter werden willst in der zweiten Liga und dich damit zufrieden gibst und dann sagst, ja, war eine schöne Saison. Dass Schalke weiterhin die Sprache beibehält, zu sagen, wir denken von Spiel zu Spiel. Schöne Phrase, wunderbar. Stimmt da auch bisher, war alles richtig. Aber du stehst in der Winterpause auf dem ersten Platz. Das heißt, Schalke 04 muss die Chance nutzen, in diesem Jahr zuzuschlagen. Wer weiß, wie es im nächsten wird. Ja. Wer weiß, wie, ob du dann wieder Spieler verlierst, die sagen, ach ja, wenn das hier nicht so funktioniert. Ich hatte jetzt hier ein paar Jahre, die waren nicht so dolle. Also dieses Jahr eröffnet unglaubliche Möglichkeiten in der zweiten Liga. Und es sind ja auch keine anderen Übermannschaften da. Die anderen Mannschaften, die Schalke jagen zurzeit, können das auch alle schaffen. Die sehen auch alle die Möglichkeit, aber es sind keine Mannschaften, wo du sagst, ja, an denen kommt ja gar keiner vorbei. Du musst ja froh sein, wenn du Dritter wirst. Ja. Also dieses Jahr hat Schalke alle Möglichkeiten und der Verein hat das erkannt. Diese Transferperiode jetzt im Winter ist ein deutliches Zeichen dafür, dass auch der so ruhige, gelassene, äußerlich wie innerlich gefestigte Frank Baumann zur Attacke bläst. Da bin ich ganz sicher.
Der ja übrigens noch gegen Dzeko sogar selbst gespielt hat.
Finde ich toll, ne? Also ist ja auch irgendwie interessant. Meine Güte, ist der Mann schon alt und gleichzeitig bewundere ich das, wenn du siehst, wie athletisch der noch ist, welche Ausstrahlung der hat. Als der gestern das Tor machte, war es ja nicht das Tor. Das wäre ja auch bejubelt worden, wenn er den reingestolpert hätte. Ja. Nein, es ist die Art, wie er den runterpflückt. Es ist die Art, wie er drei weiße Gegenspieler stehen lässt. Und wie er den in der Bewegung dann verarbeitet und reintut, da denkst du natürlich, das ist absolut, das ist ja auch dann egal in welcher Liga. Den macht er ja dann auch, wenn du so eng bedrängt bist, macht er den auch in der Champions League. Weil er ist einfach, das hat er wirklich nicht verlernt. Und das ist ja eine Freude, dass so ein Mann wieder in Deutschland Fußball spielt. Und ob er jetzt in der Bundesliga spielt oder in der zweite Liga ist ja in Teilen sowieso interessanter.
Und das wertet dann natürlich zusätzlich nochmal auf. Aber wo würdest du sagen, könnte es vielleicht auch für das Schalker Spiel eine Gefahr geben? Kann es sein, dass da auch dieses bisherige Kollektiv auf dem Platz an Stabilität vielleicht auch verliert, weil man ja doch ein bisschen anders jetzt agieren muss, wenn du da jemanden vorne drin hast, der Bälle festmachen kann, der eben auch diese Präsenz da einfach hat und natürlich auch Bälle fordert?
Also die Gefahr bei Schalke ist, dass die fußballerische Qualität nicht ausreicht. Das war auch ohne Dzeko schon der Fall. Und mit Dzeko könnte es sogar jetzt dazu führen, dass Spieler sich trauen, nachzurücken, dass Spieler sich trauen, mehr vorne reinzugehen, dass mehr vertikal gespielt wird, dass vorne in die Tiefe gespielt wird, weil man weiß, da ist ein Dzeko, da ist ein Zielspieler. Und wenn dann ein Ball verloren geht, dann funktioniert ja das Schalker Gegenpressing. Das hat ja bis jetzt, das Schalker Pressing und Gegenpressing hat bis jetzt immer gut funktioniert. Was nicht gut klappte, war oft der sogenannte Plan B, wenn der Gegner auch wie Schalke spielt. Wenn es dem auch reicht, sich zurückzuziehen, tief zu stehen, überfallartig zu kontern, dann muss Schalke plötzlich, vor allen Dingen zu Hause, in der Arena, in der die Leute etwas erwarten, dann muss Schalke plötzlich das Spiel machen und hat dafür gar nicht die Typen. Also ich finde es ja schon ganz spannend, dass Miron Muslic ganz offensichtlich auch schon umgedacht hat und es erkannt hat, dass auch ein Spieler wie Armin Younes mitgenommen werden muss. Younes ist für mich neben Karaman der fußballerisch Beste im ganzen Schalker Kader. Ja, Dzeko jetzt natürlich noch dazu. Aber bisher war es halt Younes, der nur nicht reinkam, weil er dem laufintensiven und pressingintensiven Spielstil von Muslic nicht entsprach. Aber ich muss sagen, ich finde, der tut der Mannschaft ganz gut, weil man siehst, das Bällchen läuft mal wieder. Ja, es kann natürlich, es müssen trotzdem alle elf im Grunde draufgehen, wenn der Muslic-Stil funktionieren soll. Also Dzeko wird das machen müssen. Ich hoffe, dass er das in dem Alter auch noch beherrscht. Aber der weiß ja, worauf er sich einlässt. Und Muslic hat ja auch schon gesagt, wir werden ein bisschen was ändern. Er ist ja bereit, deshalb sage ich ja, Younes hat er ja auch schon gebracht. Ja. Er hat schon etwas geändert. Jetzt ändert er noch mehr. Er muss ja was tun, wenn er nur sagt, ja, wir hoffen darauf, dass die ganze Rückrunde so läuft wie die Hinrunde, dann wird es nicht reichen.
Aber dieses Ändern, kann das nicht eine Gefahr in ein eingespieltes Team reinbringen, was ja zum Teil eben auch noch jünger ist, die diese Situation dann vielleicht nicht haben? Dazu dann dieser Erwartungsdruck, der einfach dadurch kommt, dass Dzeko geholt wurde, auch wenn die Aufstiegsfrage ja in Schalke, du hast es gesagt, eher sehr zurückhaltend beantwortet wird. Aber mit so einem Dzeko-Transfer natürlich, hast du auch schon gesagt, eigentlich klar beantwortet wird.
Ja, natürlich kann das alles belastend wirken auf Einzelne. Ja. Ich glaube aber gerade ein Dzeko, auch ein Karius, auch ein Karaman können dann in der Kabine auf die vielen jungen Spieler einwirken. Das sind Leute, die ja schon alles erlebt haben und auch gerade ein Dzeko. Der muss ja nicht befürchten, dass auf Schalke die Welt für ihn zusammenbricht, sondern er weiß, was er machen muss und er wie eine Mannschaft führen muss. Und ich glaube, das kann sogar, das glaube ich, wird gut ausgehen, dass in der Kabine da jetzt nicht der große Flattermann kommt, sondern im Gegenteil, ich glaube, das geht ein Ruck durch, auch durch Dzeko.
Auch dank Dijan Ljubicic, der ja jetzt kommt, der kann Sechser, Achter, Zehner, auf welcher Position würdest du ihn sehen?
Ja, ganz egal. Du brauchst auf Schalke Leute, die die absolut verschiedene Positionen spielen können, denn du bist nicht auf allen Positionen gleich stark besetzt. Ist jetzt wieder aufgefallen. Gantenbein war auf der rechten Schiene gesetzt. Jetzt musste Porat da spielen, hat Becker da, Porat hat links gespielt, weil Vitali Becker gefehlt hat. Timo Becker hat rechts gespielt. Das sind Verlegenheitslösungen und da brauchst du Leute, die sagen wir mal, flexibel sind. Younes spielt selten 90 Minuten durch oder was heißt selten? Gar nicht 90 Minuten durch. Du brauchst Leute, die dann vorne auf allen Positionen spielen können. Ich finde den Ljubicic-Transfer enorm wichtig. Und davon wird auch wieder Dzeko profitieren und damit die ganze Mannschaft.
Weil er eben diese Zuspiele auch spielen kann, ins letzte Drittel saubere Anspiele bringt.
Und auch selber reingeht, selber in die Tiefe geht, selber aktiv wird und nicht nur vorsichtig spielt. Oh, wir müssen eine 1-0-Führung halten. Hoffentlich geht das gut. Lass uns mal defensiv denken. Ist ja auch alles richtig. Man kann sich ja bisher auf diese Bombendefensive, die ja nicht nur bei den Dreien da hinten in der Innenverteidigung anfängt. Die fängt ja vorne an, weil alle so denken. Auch ein Karaman, dem dieses Spiel eigentlich auch gar nicht liegt. Ja. Aber auch der hat sich ja umgestellt und er weiß, es hilft uns allen, wenn wir vorne schon draufgehen und, und. Aber es wird sich jetzt ein bisschen was verändern und vor allen Dingen muss es sich das Spiel mit Ball verändern. Ja. Da wird Schalke etwas aktiver und aggressiver werden müssen.
Und es muss sich natürlich dann auch relativ schnell was ändern, weil die Konkurrenz schläft nicht. Die Abstände sind eng in der zweiten Liga. Wie viel Zeit haben die denn, sich da jetzt einzufinden? Klar, das sind erfahrene Jungs.
Gar keine. Ja. Überhaupt keine Zeit. Du hast allerdings auch gesehen, ein Spieler wie Dzeko braucht keine Zeit. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie Ljubicic tickt, aber ein Dzeko braucht keine Zeit. Der kommt und ist da. Der spielt sein Ding und nimmt andere mit. Bei anderen weiß ich es nicht, aber Zeit ist gar keine da. Schau auf die Tabelle, die ist so eng. Die ersten fünf werden die ersten drei Plätze mit hoher Wahrscheinlichkeit unter sich ausmachen. Dahinter sind noch welche, die jederzeit da auch vorne reinstoßen können, wie Kaiserslautern, wie Hertha. Die sind jetzt von Schalke noch ein ganzes Stück weit weg. Wenn Schalke aber nach hinten schaut, dann fällt halt auf, dass die Teams direkt dahinter, ob das Paderborn oder Darmstadt, auch Elversberg, so eng dran sind, dass du mit zwei Niederlagen da vorne raus bist. Und Schalke darf ja nicht mal Dritter werden. Wollen wir doch mal ehrlich sein, das wäre doch schlimm, wenn Schalke in die Relegation müsste und dann alles von zwei Spielen abhängt. Und wir wissen doch aus der Erfahrung, dass der Bundesligist meistens drin bleibt und die Relegation dann für den Zweitligisten, für den Zweitliga-Dritten schlecht ausgeht. Ich würde mir dieses Szenario für Schalke nicht wünschen. Das würde der ganzen Saison nicht gerecht. Das wäre für mich das ein Horrorszenario, diesen dritten Platz zu erreichen und dann möglicherweise Relegation zu verlieren. Also ich mag mir das gar nicht vorstellen, wenn Schalke da, sagen wir mal, nach St. Pauli müsste oder zum HSV oder das wäre alles ganz furchtbar. Und für den Verein, der dann, also und zwar, eigentlich musst du ja nach den letzten beiden Jahren froh sein. Vor der Saison hättest du ja unterschrieben, wir werden Dritter. Oh ja, wir werden Dritter. Aber nicht so, wie die Saison verläuft. Ich glaube einfach, dass dann das große Zittern beginnen würde. Mhm. Und das wünsche ich nicht dem Verein, das wünsche ich nicht dem Mann, der Mannschaft und das wünsche ich nicht den Verantwortlichen, die bisher einen riesen Job gemacht haben. Mhm. Also Miro Muslic, Frank Baumann, bei dem mal angefangen. Das muss man ja mal sagen. Frank Baumann ist ja auf die Idee gekommen, Miro Muslic zu holen, den ich überhaupt nicht kannte. Und wo ich gesagt habe, ob das schon wieder gut geht. Wieder einer, der die Liga nicht kennt. Nach Geritz, nach Sam Wollneren. Du hast mehrere Trainer gehabt, die sich auf Schalke ausprobiert haben und die nicht funktioniert haben. Und ich dachte, nein, das ist der Nächste. Aber er hat voll funktioniert, weil Frank Baumann sehr von ihm überzeugt war, davor ziehe ich den Hut. Das ist einfach großartige Arbeit. Dabei ist er ruhig geblieben, gegen alle Widerstände, gegen alle Widersprüche. Ich muss dann einfach auch mal sagen, da habe ich mich auch komplett getäuscht. Und Hut ab, Frank Baumann.
Nicht nur du, ich glaube, da geht es ganz vielen aus der Branche so, die da an dieser Gesamtkonstellation doch gezweifelt hatten. Aber gerade Baumann, diese Ruhe, die er reinbringt, ist ja gerade wahrscheinlich auch genau das, was eigentlich nicht, also so auf den ersten Blick nicht zu Schalke passt, weil es immer anders war, aber was Schalke gebraucht hat.
Absolut, absolut. Schalke braucht unbedingt Männer, die, also auch Frauen übrigens, Frau Rühl-Hamers, Christina Rühl-Hamers macht einen super Job als Finanzchefin. Die Schalke braucht Persönlichkeiten, die einen kühlen Kopf bewahren, die klar sind, die sich nicht von Emotionen leiten lassen, die Emotionen zwar mitnehmen und sich freuen darüber, wenn das Umfeld euphorisiert ist, die aber in ihren Strukturen bleiben und die in ihrem Denken klar bleiben und die auf keinen Fall Kurzschlusshandlungen machen. Also da ist Frank Baumann genau der Richtige am richtigen Platz.
Und von daher passt offensichtlich auch Dzeko dann wirklich sehr gut, weil auf den das vorm Tor natürlich genauso zutrifft. Siehst du ihn denn jetzt als Stammspieler oder als Joker oder situativ, je nach Gegner? Wie?
Ich hatte gedacht, dass Süller bleiben würde und Dzeko so der Mann für die 60. Minute ist. Aber ganz, ganz offensichtlich plant man mit Dzeko von der ersten Minute an demnächst. Das wird spannend sein, aber wenn alle sagen, dass er das kann, dass er das drauf hat, dann vertraue ich den Leuten, die da jeden Tag arbeiten. Wenn Muslic ihm vertraut, natürlich sollte wir alle dann denken, dass der Trainer sich da schon seine Gedanken gemacht hat. Wenn Süller jetzt geht und Platz macht quasi für die Neuen, dann wird auf Dzeko gesetzt werden. Das wird spannend, aber wie gesagt, es wird ein paar Leute geben müssen, die ihm da auch ein bisschen Arbeit abnehmen und ihn auch füttern. Eins ist doch mal klar. Das, was der gestern gemacht hat, dieses Törchen in den paar Minuten, in denen er gespielt hat, das haben andere auch gesehen. Also ich liebe den VfL Bochum auch. Das ist also ein Verein, für den ich auch ein großes Herz habe hier im Ruhrgebiet. Aber wenn ich jetzt Bochumer Innenverteidiger wäre, dann würde ich mir schon fürs nächste Wochenende mal Gedanken machen. Und ich, ganz ehrlich, das ist schon ein Unterschied, ob du bisher gegen Spieler aus Fürth oder Magdeburg oder so mal gespielt hast und jetzt auf einmal kommt Edin Dzeko. Hallihallo. Nichts gegen Fürth und Magdeburg, um Gottes Willen. Nicht, dass es falsch verstanden wird. Aber das sind halt Welten. Es sind halt Welten. Und wenn ich da jetzt, das sind Profis. Keine Frage, die müssen keine Angst haben. Aber Respekt, allerhöchsten Respekt werden die jetzt alle haben. Da kommt Schalke. Oh. Bisher hieß es, die können wir schlagen. Hat man ja gesehen, der und der hat es ja auch geschafft. Und jetzt, ach du je, die haben Dzeko. Das löst was aus.
Ja. Das hat Miron Muslic ja auch gesagt, dieser psychologische Faktor ja auch nicht von der Hand zu weisen. Jetzt ist das auch tatsächlich in die Richtung natürlich ein Statement. Aber vor dem Hintergrund, die nächsten Gegner, also Bochum hattest du schon angesprochen, für Schalke auswärts, dann zu Hause gegen Dresden, dann in Kiel, dann Magdeburg und Fürth, die kommen auch noch, beziehungsweise da muss man auch noch hin. Stresstest oder dann eher Möglichkeit, sich gut einzufinden?
Nee, ich glaube Stresstest, weil für Schalke gibt es keine leichten Spiele. Die Hinrunde hat ja gezeigt, dass Schalke gegen diese Gegner auch alle nicht hoch gewonnen hat. Da gab es mal hier ein 1-0 und hier mal ein 2-1, aber meistens ein 1-0. Wie viele 1-0? Ich habe es ja nicht gezählt. 5 oder so in der Hinrunde. 5 1-0-Siege gesehen. Also ich glaube, für Schalke ist jedes Spiel schwer. Sie sollten jeden Gegner total ernst nehmen, was sie auch tun. Dafür sorgt Muslic schon. Bochum wird ein richtiger Stresstest. weil die Bochumer haben unter Rösler auch eine enorme Stabilität gewonnen, sind unten noch nicht raus, weil da war ein bisschen zu viel Unentschieden bei zuletzt. Mhm. Und wenn die jetzt Schalke schlagen würden, das wissen sie ja auch, dann gibt das einen Schwung, dann kann Bochum da sich selber da unten befreien aus dem immer noch sehr, sehr, sehr engen Abstiegskampf. Mhm. Also wenn du da mal guckst, da kann ja noch der Tabellenzehnte kann ja noch da unten reingeraten. Das ist sehr eng in der zweiten Liga und für Bochum ist dieses Schalke-Spiel unfassbar wichtig. Mhm. Und für Schalke damit auch, weil das kann ja dann auch, wenn du jetzt gerade diesen Dzeko-Effekt hast, und du verlierst in Bochum, einfach egal wie hoch, du verlierst in Bochum, dann verpufft sowas vielleicht auch schnell wieder. Aber ich glaube ja eher, dass es andersrum ist. Ich glaube ja eher, dass Bochum jetzt im Moment sich sorgt, weil Schalke kommt.
Vor Schalker Standards musste man sich bisher noch nicht sorgen. Aber das könnte natürlich auch ein super Mittel sein, um eben auch Dzeko dann in Szene zu setzen.
Ja, du hast ja bei Ecken vor allem hast du ja die Innenverteidiger, die auch schon torgefährlich waren. Mhm. Du hast Katic, Uruçay, das sind schon klasse Leute bei Standards. Aber Dzeko ist natürlich wieder mal eine ganz andere Nummer. Die Standards müssen natürlich auch kommen. Wie gesagt, es muss fußballerisch was passieren auf Schalke. Die Standards, sage ich jetzt mal, darüber würde ich mir auch jetzt weiter keine Gedanken machen. Mhm. Da kommt eher mit Dzeko noch ein belebendes Element dazu.
Ja. Und ein Plan B, falls das mit Dzeko dann aus irgendwelchen Gründen dann doch nicht so klappen könnte?
Wo was ist meine größte Sorge ist, nicht, dass es mit Dzeko nicht klappt, sondern dass Dzeko sich verletzt. Mhm. Was passiert, wenn du jetzt, sagen wir mal, gerade jetzt, kommst jetzt nach Bochum, nehmen wir mal an, du gewinnst da. Ein Riesenhype, so Schalke auf dem Weg und Dzeko verletzt sich. Hm. Dann bricht dieses Konstrukt zusammen, dann bricht das, woran sich alle geklammert haben. Dann, oh ja, jetzt müssen wir wieder enger zusammenrücken, jetzt müssen wir es als Mannschaft wieder auffangen. Ja, aber alle haben sich jetzt gerade auf diesen Dzeko eingespielt, auch gedanklich, und alle freuen sich jetzt darauf, dass das da ist. Diese Riesenfreude ist dann weg. Das macht was mit einer Mannschaft. Es darf nicht passieren, dass Dzeko sich jetzt verletzt. Dann könnte Schalke in Gefahr geraten. Mit ihm sehe ich sehr, sehr gute Aussichten, dass das große Ziel erreicht werden kann. Hm.
Wann würdest du sagen, sein Transfer wäre ein voller Erfolg? An was würdest du das festmachen? Auch an einer Torezahl oder einfach nur an seinem Impact generell?
An seinem Impact. Also die Torezahl, du wirst ja sehen, ob Schalke mit Dzeko gewinnt oder nicht. Und wenn Dzeko zwei Gegenspieler bindet und für einen anderen sich eine Lücke auftut, dann ist mir herzlich egal, wenn ich jetzt Trainer bin oder Mitspieler, wer da die Tore schießt. Also ich glaube, das, was er der Mannschaft geben wird, ist entscheidend. Ich würde ihn niemals an den Toren messen. Die kommen sowieso, aber es ist egal, ob Dzeko jetzt noch 10 Tore macht oder nicht. Es ist völlig egal. Wenn er da ist und diese Ausstrahlung hat, dann wird Platz für andere sein, wenn er selbst keine Tore macht.
Also Schalke steigt auf, wenn Schalke trotz Dzeko und mit Dzeko stabil bleibt.
So ist das. Das würde ich sagen. Ich würde sagen, wenn also die Rechnung muss jetzt auch aufgehen aus Schalker Sicht, weil sie gehen jetzt all in. Sie haben bisher sehr klug, die sich zurückgehalten waren, sehr blau, nicht auf den Putz zu hauen, auch keine Sprüche zu machen, sich nicht locken zu lassen. Auch jetzt sollen sie weiter sagen, wir denken von Spiel zu Spiel. Das hat bis jetzt funktioniert, das ist richtig. Aber jeder kann doch zuschauen und jeder sieht doch, was die Vereinspolitik gerade für Auswirkungen hat. Also es ist doch klar, dass es Richtung Aufstieg gehen soll. Und muss es auch. Schalke 04 muss in diesem Jahr, in dem alles so wunderbar läuft bisher, diesen Flow nutzen, um jetzt in die Bundesliga aufzusteigen. Hm. Die Finanzchefin hat ja vor einiger Zeit mal gesagt, man könne sich auch noch ein Jahr zweite Liga leisten. Also es wäre jetzt nicht der ganz große Zusammenbruch des ganzen Vereins, wenn es in diesem Jahr mit dem Aufstieg nicht funktionieren würde. Mhm. Aber ob du noch mal so eine Chance kriegst, ob du noch mal so eine Saison spielen kannst, du weißt ja auch nicht, wer von oben absteigt. Das können ja Stellt euch mal vor, Wolfsburg steigt ab. Die haben doch sofort wieder Finanzen im Rücken mit so vielen Jahren Bundesliga, dass die den Wiederaufstieg nicht nur planen, sondern dass er ihnen auch gelingen würde. Also du hast ja dann wieder Mannschaften plötzlich in der Liga, die den Plätze wegnehmen und Plätze versperren. In dieser Saison sehe ich da keine Mannschaft, die sich über allen anderen erhebt. Und das ist Schalkes große Chance. Die musst du in diesem Jahr nutzen.
Jetzt oder nie quasi dahin wieder zurückzukehren, wo man ja schon mal war, damals mit Raoul. Siehst du auch zwischen dem Raoul-Transfer vor wie vielen Jahren war das jetzt? 14 Jahren, 15 Jahren?
Raoul hat von 2010 bis 2012,
Bis,
glaube ich, auf
ja.
Schalke gespielt.
Also vor 16 Jahren sogar. Also da, als
Ja.
Dzeko seine große Zeit bei Wolfsburg gerade hatte. Siehst du da auch Parallelen zwischen den beiden, auch wenn die sportliche Ebene natürlich eine andere ist jetzt mittlerweile?
Ja, die sportliche Ebene ist eine andere, ansonsten ist vieles gleich. Viele fühlen sich natürlich an Raoul erinnert. Bei Raoul gab es natürlich ein interessantes Detail. Raoul war der von Felix Magath geholte Spieler, wo Magath auch Glück hatte, dass dieser Transfer möglich war. Den hat damals Christoph Metzelder im Grunde mit eingestiehlt, weil der mitbekommen hat, dass Raoul von Real Madrid weg will. Und er hat dann quasi gesagt, hör mal, ich hätte da eine Idee. Und Schalke hat das halt möglich gemacht mit Magath damals, aber in der Saison ist ja Magath mit Pauken und Trompeten entlassen worden. Und sein Nachfolger hieß Ralf Rangnick. In der Saison hat Schalke mit Raoul den DFB-Pokal geholt. Und in der kommenden Saison hat Rangnick dann, ich glaube, schon früh im September das Handtuch geworfen, wegen seiner mentalen Probleme. Vorher gab es aber erste Probleme mit Raoul. Das ist wirklich interessant, weil Rangnicks System auch jagende Stürmer vorsah. Rangnick wollte ein System spielen lassen, das damals Jürgen Klopp in Dortmund eingeführt hatte, der sich ja am Anfang auch eine Menge Ärger eingehandelt hatte, weil er auf das Torjägerduo Mladen Petric und Alex Frey verzichtet hat, stattdessen den Ägypter Mohamed Zidane und den Nelson Valdez geholt hat, weil er gesagt hat, ich brauche jagende Stürmer, die draufgehen, die laufen, die ganze Zeit in Bewegung sind. Und so ein System wollte Ralf Rangnick auf Schalke installieren und da passte einer nicht rein, das war der große Raoul. Es gab schon intern das erste Murren, weil Rangnick es wagte, den großen Raoul quasi das Denkmal anzukratzen. Dann ergab sich das eben durch Rangnicks Rücktritt, dass Huub Stevens wieder übernahm. Und Stevens war ein Pragmatiker oder ist es in Zeit seiner Trainerkarriere gewesen. Der hat gesagt, wenn ich einen Raoul habe, dann habe ich einen Raoul. Dann richte ich danach alles aus und der macht das schon. Ja. Ansonsten wäre das echt interessant geworden mit Rangnick, weil, und da, das ist mir so eingefallen jetzt, wenn Muslic Fußball spielen will, wie passt da Dzeko rein? Aber ich glaube, Muslic ist klug. Ich glaube, Muslic weiß, was er mit Dzeko vorhat und wie die ganze Mannschaft um ihn herum gebaut wird. Und außerdem ist Muslic Dzeko-Fan. Also so eine Situation, wie sie damals mit Raul und Rangnick sich anbahnte, das ist ja gar nicht ganz groß an die Öffentlichkeit gekommen. Das ist ja gar nicht zum großen Knall gekommen, weil Rangnick zurücktrat. Aber so eine Situation sehe ich hier gar nicht. Mein erster Gedanke war, oh, wie könnte das passen? Aber ich glaube, das hat Muslic gestern schon erklärt. Das wird funktionieren.
Und dein Blick in die Glaskugel, wo siehst du Schalke am Ende der Saison? Mit
Ach,
Dzeko, mit Muslic?
ich hab doch keine Ahnung vom Fußball.
Deshalb bist du hier. Also bist du zweit.
Wenn ich tippe, geht das schief. Das ist alles schrecklich. Ja. Also der große Franz Beckenbauer hat ja mal gesagt, wer richtig tippt, hat keine Ahnung vom Fußball. Und wenn der das schon sagt, also ich wünsche mir, dass Schalke aufsteigt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Schalke aufsteigt. Ich würde aber nicht darauf wetten, auch weil ich schon alles auf Schalke erlebt habe. Also so wie die Euphorie nach oben geht, so kann sie auch wieder runtergehen. Das ist halt dieser Verein. Das macht ihn ja auch so spannend und macht ihn ja auch so liebenswert. Aber in diesem Jahr wäre es schon schön, wenn alle nochmal im Mai feiern dürften. Das würde ich den Schalke-Fans, die ja interessanterweise in der ganzen, ganzen schwierigen Zeit diesem Verein die Treue gehalten hat. Sehr, sehr gönnen.
Was müsste passieren, dass der Hype dann doch oder die Euphorie dann doch wieder in Frust kippt? Oder wie schnell könnte das kippen? Oder ist man jetzt auch tatsächlich ein bisschen...
Ein Niederlagen.
Das reicht schon? Dann wieder jetzigen Situation?
Glaub schon. Weil du dann da oben raus bist. Und dann fängt das große Zittern an. Dann gibt es Gemurre. Dann gibt es auch vielleicht mal Leute, die bei einem Fehlpass pfeifen. Ich will das nicht beschwören, ich will das nicht beschreien und ich will schon gar nicht schlecht über Schalkes Fans reden. Dass die zum Ende der letzten Saison gegen Elversberg das Stadion gefüllt haben und dann der Mannschaft den Rücken gekehrt haben, das war ihr großes Recht. Ja, Schalke-Fans haben ein sehr, sehr feines Gespür dafür, ob eine Mannschaft dieses Trikot verdient hat zu tragen oder nicht. Und ich glaube, dass die im Moment dieser Mannschaft sehr vieles verzeihen. Und wenn da mal ein schlechteres Spiel dabei ist, auch in Berlin jetzt, dieses 0-0 war ja grottig, wenn da nicht Loris Karius gewesen wäre, wäre das 0-4 ausgegangen. Aber auch da haben die sich ihren Applaus, die Spieler in ihren Applaus in der Kurve abgeholt, bei den mitgereisten Fans, weil diese Mannschaft hat jetzt erstmal viel Kredit. Aber wenn du mal mehrmals nacheinander verlierst, ja, das kann sein, dass die Mannschaft auch weiterhin Kredit hat, aber dann beginnt das große Zittern, dann beginnt das Zweifeln, das Murren, dann beginnt die Unsicherheit. Alles schon erlebt. Vor allen Dingen in der anderen Richtung. Also als es damals, zweimal hat es einen Abstiegskampf gegeben und zweimal ist es schief gegangen in den letzten 5 Jahren. Deshalb, ich wäre froh, wenn Schalke halbwegs so stabil bleiben könnte wie in der ersten Serie. Dann kann es gut gehen.
Möge es im Sinne aller Schalke-Fans, im Sinne von dir, dank Edin Dzeko, so passieren. Peter, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, liebe Grüße auch an Pit Gottschalk. Es hat mir wie immer Spaß gemacht. Herzlichen Dank.
Subi.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.